Ja, ich wurde eben gebeten, noch ein paar Sätze zu sagen zu mir, zu meinem Leben. Ich bin 44 Jahre alt. Bis vor einiger Zeit war ich noch stolz auf diesen Jahrgang 1957. Aber seitdem ich weiß, dass Osama Bin Laden den gleichen Jahrgang hat wie ich, kann ich schon nicht mehr stolz sein darauf. Ja? Aber es bleibt trotzdem so, 1957 geboren in der Nähe von Kassel in Hessen. Ich bin mit 22 Jahren während meiner Armeezeit zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich war bei der Luftwaffe, war auf dem Weg, Berufssoldat zu werden und habe dann dort in einer Krisensituation während meines Dienstes auf einem Fliegerhorst zum Glauben gefunden und Christus mein Leben übergeben. Das ist nun schon 22 Jahre her. Bald werde ich längere Zeit im Glauben leben, als wie ich vorher ohne Gott gelebt habe. Und wenn ich das so vergleiche, diese beiden Hälften, dann gibt es für mich keine Frage, was lohnender war. Nachdem ich zum Glauben gekommen war, bin ich hier nach Süddeutschland gekommen. Ich habe dann 20 Jahre lang in Baden-Württemberg gelebt, im sogenannten Ländle, im Schwabenländle. Das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben in Schwarzwald gelebt und dann in Karlsruhe und später in Mannheim, 20 Jahre lang, und erst vor bald 2 Jahren sind wir wieder reumütig nach Hessen zurückgekehrt. Und da wohnen wir jetzt in der Nähe von Fulda, zwischen Frankfurt und Kassel, grob gesagt. Ja, meine Aufgabe ist es schon viele, viele Jahre lang, das Wort Gottes zu verkündigen. Das mache ich lieber, als wie auf Atombomben aufpassen, wie früher. Ich bin als Evangelist unterwegs, nicht nur, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder und sehr gerne. Ich war auch schon einmal vor 10, 12 oder 14 Jahren hier in der Nähe in Backnang-Heiningen in der evangelischen Kirche zu einem solchen Vortragsdienst wie jetzt in diesen Tagen. Vielleicht haben wir uns da auch schon mal gesehen, der eine oder andere von uns und ich. Ja, und nun bin ich dankbar, dass ich hier in dieser Gemeinde, hier am Ort, in diesem Raum das Wort Gottes verkündigen darf, an den Abenden und auch am Sonntagmorgen, wenn Gott uns das erleben lässt. Heute Abend fangen wir gleich mit einem sehr wichtigen Thema an. Weil wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass die Bibel Gottes Wort ist, warum sollten wir dann noch weiter predigen aus der Bibel? Warum sollten wir dann noch weitere Abende haben, wo wir aus der Bibel hören und predigen? Es geht ums Fundament heute Abend. Und wenn das nicht stimmt, dann brauchen wir an dem Haus nicht weiter zu bauen. Es ist gut so, es macht Sinn, eine solche Vortragsreihe mit einem Abend über die Bibel zu beginnen. Unser Thema heißt, kann man heute noch der Bibel glauben? Heute, im 3. Jahrtausend, im 21. Jahrhundert, im Atom- und Computerzeitalter, kann man da noch an ein 2000 Jahre altes Buch glauben, in manchen Teilen sogar noch älter, mehr als 3000 Jahre alt. Ich möchte zu Beginn einen Abschnitt aus diesem Buch lesen, aus dem Neuen Testament. Sie wissen, dass man die Bibel in 2 Teile teilt, Altes und Neues Testament. Und da lese ich aus dem 2. Timotheusbrief, wie kann es anders sein, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Da schreibt Paulus, der Apostel Paulus, folgende ganz gewichtigen Sätze an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Er hatte von seiner Mutter und von seiner Großmutter gelernt und später auch von dem Apostel Paulus. Da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Soweit diese Aussagen, diese zentnerschweren Sätze, möchte ich sagen, aus dem 2. Timotheusbrief. Kann man heute noch der Bibel glauben? Der französische Aufklärungsphilosoph Voltaire hat einmal zu seinen Lebzeiten gespottet: In 50 Jahren wird kein Mensch mehr die Bibel lesen. Nun, eines Tages starb Voltaire. Auch Spötter müssen sterben. Er hatte ein furchtbares Ende. Nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten gingen Millionen von Bibeln und Bibelteilen durch sein Haus in alle Welt. Die Bibel sagt: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Aber Gott hat auch Humor. Er hat gedacht: Diesem Voltaire werde ich es einmal zeigen, ob man in 50 Jahren noch die Bibel liest. Er ist lange tot, er ist lange verwest. Wie viele haben so wie Voltaire die Bibel verachtet, verspottet, totgesagt, sie verboten, sie verbrannt, sie vergraben. Einmal wurde sie eingemauert von Leuten, die die Bibel hassten und die sie beseitigen wollten. Aber die Bibel lebt, und eher werden Himmel und Erde vergehen, bevor die Worte vergehen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig, sagt der Prophet Jesaja im Alten Testament. So paradox es klingt, so widersprüchlich es scheint, man könnte die Bibel als den verachteten Weltbestseller bezeichnen. Von den einen verachtet, von den anderen geliebt wie kein anderes Buch. Der verachtete Weltbestseller. Auf der einen Seite wird die Bibel abgelehnt, auf der anderen Seite gab es noch nie eine solch große Nachfrage nach der Bibel wie heute. Millionen von Exemplaren werden jedes Jahr in den verschiedensten Ländern gedruckt. Die Wycliffe-Bibelübersetzer sind dabei, auch den letzten Sprachgruppen auf dieser Erde noch ihre Bibel oder Bibelteile, Teile der Bibel, in ihre Hände zu legen, in der eigenen Sprache, in der Muttersprache. Und auch von uns dürften wohl die allermeisten eine eigene Bibel besitzen. Manche vielleicht sogar mehrere. Nur die Frage ist heute Abend nicht, ob wir eine Bibel besitzen. Die Frage ist, ob wir alle an die Bibel glauben, an ihre Autorität, an ihre Irrtumslosigkeit, an ihren göttlichen Ursprung und Charakter. Das ist die Frage, ob wir in der Bibel lesen. Und noch wichtiger, ob wir nach der Bibel leben, ob die Bibel unser Maßstab ist, unser Kompass, unsere Orientierung, unser Leben. Das ist die Frage heute Abend. Ich möchte so gerne jedem von meinen lieben Zuhörern, den Kindern hier in den ersten Reihen, den Jugendlichen, die da sind, aber auch den Älteren, den Gästen, ich möchte gerne jedem meiner Zuhörer heute Abend die Bibel lieb machen. Das ist mein großer Wunsch heute Abend. Ich möchte gerne das Vertrauen auf das Wort Gottes stärken. Und als erstes möchte ich dazu ein Zitat bringen von einem Juden. Ein Jude namens Abraham Joshua Heschel. Er war kein Christ. Er glaubte nicht an Jesus Christus. Er war Jude. Er glaubte an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und an das Alte Testament, die Bibel der Juden. Aber Christus lehnte er ab. Aber hören Sie einmal, was er über die Bibel sagte. Nur über das Alte Testament. Warum übersteigt die Bibel alles vom Menschen Geschaffene? Warum hält kein Werk den Vergleich mit ihr aus? Warum gibt es keinen Ersatz für die Bibel? Warum müssen sich alle, die den lebendigen Gott suchen, an sie wenden? Man stelle die Bibel einmal neben eines der wirklich großen Bücher, die menschliches Genie geschaffen hat, und man wird beobachten, um wie viel kleiner sie alle sind im Vergleich mit der Bibel. Die Bibel sorgt zwar nicht um ihre literarische Form, nicht um Schönheit der Worte, aber ihre absolute Erhabenheit tönt durch alle ihre Seiten. Ihre Verse sind so monumental, aber gleichzeitig so schlicht. Trotz aller Theologie verblasst sie nicht, noch bricht sie unter dem Missbrauch zusammen. Unwiderlegbar, unzerstörbar, nie abgenutzt durch die Zeit, wandert die Bibel durch die Zeitalter. Ohne Zögern schenkt sie sich allen Menschen, als ob sie jedermann auf Erden gehörte. Wahrlich, unzählige Kulte, Staaten und Reiche sind wie Gras dahingewelkt, zu Millionen sind Bücher begraben, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Was sind das für gewaltige Aussagen von diesem Juden namens Heschel? Wie hätte er erstaunen müssen, wenn er auch das Neue Testament akzeptieren würde, wenn er auch Christus kennen würde als seinen Messias, als seinen Herrn und Retter. Das war leider nicht der Fall, aber was er gesagt hat über die Bibel stimmt. Es stimmt hundertprozentig. Nun, ich weiß nicht, ob alle Menschen, die hier sind heute Abend, ein solches Vertrauensverhältnis zur Heiligen Schrift haben, wie Heschel es hatte zum Alten Testament. Viele unserer Zeitgenossen können nämlich leider mit der Bibel überhaupt nichts mehr anfangen, so ähnlich wie der Reisende im Zug, den wir vorhin so kurz vor Augen geführt bekamen. So oder ähnlich werden leider die meisten unserer Zeitgenossen denken über die Bibel und sich verhalten. Und in vielen Häusern ist zwar noch die Bibel, aber sie steht im Schrank neben Grimms Märchen und verstaubt da vor sich hin und wird nicht gelesen und nicht beachtet. Wo liegt eigentlich der Grund dafür, dass in unserem Volk kaum noch in der Bibel gelesen wird, kaum noch die Bibel eine Rolle spielt? Man könnte hier viele, viele Dinge anführen, aber ich glaube, mit all dem würde man nur den sichtbaren Vordergrund treffen. Man könnte sagen, ja, es gibt so viele moderne Medien, das Fernsehen hält die Leute fest und das Radio und die Computer und dies und jenes ist so ein riesiges Alternativprogramm. Die Leute haben gar keine Zeit mehr, die Bibel zu lesen. Stimmt alles, ist alles richtig, aber ich glaube, damit treffen wir nicht den wahren Grund. Der unsichtbare Hintergrund dafür, dass heute nur noch so wenige Menschen an die Bibel glauben und die Bibel lieben, ist ein anderer. Die Bibel sagt, es hat mit dem Teufel zu tun. Es hat mit Satan zu tun, denn er hasst die Heilige Schrift. Er war es, der in Gestalt der Schlange die erste Bibelkritik ausübte, die erste Kritik an der Bibel, als er im Garten Eden an Adam und Eva herantrat mit den Worten, ja, sollte Gott gesagt haben, Pünktchen, 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 Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das wirklich stimmen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Überleg doch mal richtig. Sollte Gott gesagt haben? Gott hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da sollt ihr nicht von essen, denn an dem Tag, wo ihr davon essen werdet, müsst ihr gewiss des Todes sterben. Das hatte Gott gesagt. Gewiss sollten sie des Todes sterben. Und da kam wenig später der Feind und säte Zweifel in die Herzen unserer Ureltern. Ja, sollte Gott gesagt haben, Pünktchen, 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 Fragezeichen. Weißt du, der Teufel hat sich inzwischen nicht bekehrt. Er ist immer noch derselbe alte, böse Teufel, der Verführer, der Zweifelsäher, der Durcheinanderbringer. Genau wie damals bringt er auf raffinierte Weise Zweifel und Misstrauen am Wort Gottes in die Herzen der Menschen. Weißt du, der Teufel gibt sich doch nicht mit Randfragen ab. Wenn da ein Haus steht, dann genügt es ihm doch nicht, wenn er da oben an dem Dachziegel wackelt und den vielleicht in Unordnung bringt. Der Teufel, der geht aufs Fundament. Der will das Fundament zerstören und dann wird das ganze Haus einbrechen. So geht er vor. Das ist ihm zu wenig, wenn da ein Fensterladen klappert oder ein Dachziegel nicht richtig in der Reihe sitzt. Der will das Fundament zerstören. Er gibt sich nicht mit Randfragen ab. Er geht aufs Zentrum. Satan will die Menschen vom schlichten Vertrauen auf die Bibel wegbringen. Und ich muss sagen, es ist ihm leider fast auf der ganzen Linie gelungen. Auch in unserem Leben. Wir müssen uns einmal folgenden Tatbestand vor Augen halten. Wenn wir mal 500 Jahre zurückgehen würden jetzt, in die Zeit, als Gutenberg die Buchdruckerkunst erfand. Johannes Gutenberg in Mainz. Dann wurden lange Zeit fast ausschließlich Bibeln und andere christliche Bücher gedruckt. Was anderes wurde gar nicht gedruckt. Bibeln und christliche Bücher, Gesangbücher, Andachtsbücher, Gebetbücher und so weiter. Lange Zeit. Und dann fing man erst an, sogenannte weltliche Sachen zu drucken. Und es gab natürlich auch damals schon Leute, die Gott und die Bibel ablehnten. Aber deren Stimmen fielen gar nicht ins Gewicht. Das waren nur ganz wenige. Aber einige Zeit später kam die sogenannte Zeit der Aufklärung. Und die Geschichte des Abendlandes nahm eine Wendung hin zum bibelkritischen, atheistischen Denken. Es kamen die Philosophen, Voltaire, von dem ich eben schon sprach, Lessing, Kant und wie sie alle hießen. Sie kamen und haben das Denken der gebildeten Schichten in unserem Land geprägt. Und es waren Menschen, die den Verstand des Menschen in den Mittelpunkt stellten, die Vernunft. Und diese neue Richtung des Rationalismus, der verstandesbetonten Denkweise, die machte vor Kanzeln und solchen Kathedern oder Rednerpulten nicht Halt. Bald schon ertönten die ersten bibelkritischen Vorlesungen und Predigten aus dem Munde von Theologieprofessoren in unserem Land und Gemeindepfarrern und anderen Kritikern. Das hörte sich dann so an: Die Bibel sei nicht Gottes Wort, sondern sie enthielte lediglich Gottes Wort. Da ist Gottes Wort drin in der Bibel. So, der Kern ist Gottes Wort, aber außen herum ist viel, viel Schale, die man erstmal entfernen muss und so weiter. Man sagte, die Bibel sei nicht Gottes Wort, sondern sie enthielte Gottes Wort. Man müsse ihre Aussagen vom jeweiligen historischen Ballast befreien und dann erst erhielte man den wahren Kern. Überhaupt sei die Bibel ein von Menschen geschaffenes, fehlerbehaftetes Werk, an das man kritisch herangehen müsse. Zitat Ende. So hörte sich das an, als es dem Teufel gelang, mit seiner Bibelkritik in die Köpfe und Herzen der Menschen vorzudringen, zuerst bei den Gebildeten. Und diese neue Schau der Dinge blieb nicht auf Philosophie und Theologie beschränkt, sie breitete sich ganz schnell aus über alle anderen Zweige der Wissenschaft und der ganzen Gesellschaft. Und heute, Jahrhunderte später, im Jahr 2002, lernen unsere Kinder bereits manchmal im Kindergarten, spätestens aber in der Schule, dass man wohl die Bibel nicht so genau nehmen könne. Im Biologieunterricht hören sie, dass die Sache mit der Schöpfung und mit dem ersten Menschenpaar, wie das die Bibel bezeugt, so ja wohl nicht stimmen könne. Die wissenschaftliche Bezeichnung für diesen Art Unglauben nennt man Evolutionstheorie. Das lernen unsere Kinder in der Schule. Und dann wird ihnen gesagt, die Bibel stimmt doch nicht, das kann doch nicht sein. Es hat sich doch alles entwickelt. Der Mensch kommt aus dem Nichts und er geht eines Tages ins Nichts. Dann ist logisch, wenn die Menschen denken, also bin ich auch nichts. Und dann kann ich auch mit meinem Leben Schluss machen. Erst vor kurzem wieder in der Zeitung. Ein 14 und 16 Jahre altes Mädchen springen vom Hochhaus, nehmen sich das Leben. Ja, ist doch ganz logisch und konsequent. Wenn wir aus dem Nichts kommen und in das Nichts gehen, was sollen wir denn hier die paar Jahre uns noch abquälen? Dann kann man doch gleich Schluss machen. So dachten es vielleicht diese Mädchen. So verhängnisvoll ist diese Lehre. Und die Menschen glauben es, dass da kein Schöpfer ist, sondern dass der Mensch aus dem Nichts kommt und aus dem Zufall und aus Materie sich hochentwickelt hat, obwohl man doch genau weiß, dass es nicht geht, dass es gar nicht gehen kann. Aber man glaubt es, weil es für viele eine Religion ist. So glauben unsere Kinder manchmal schon nicht mehr, dass Gott unser Schöpfer ist, weil sie im Biologieunterricht es so vermittelt bekommen, als wissenschaftliche Erkenntnisse und weil sie verlacht werden in der Schule, wenn einer noch an einen biblischen Schöpfergott glaubt. Wenn sie dann ein paar Monate Physikunterricht hinter sich haben, können sich die jungen Leute den Durchzug Israels durchs Rote Meer nicht mehr vorstellen. die Speisung der 5000 nicht mehr vorstellen, den Seewandel des Petrus, dass Petrus über das Wasser ging, nicht mehr vorstellen. Das alles geht physikalisch nicht. Da sprechen die Naturgesetze dagegen. Also kann das nicht so gewesen sein. Und wenn Gymnasiasten eines Tages im Religionsunterricht Leistungskurs sitzen, dann bekommen sie spätestens dann eingetrichtert, dass die Auferstehung Jesu ein Mythos sei, ein Märchen, eine Legende, eine Fabel, was immer, ein Mythos. Und dass Jesu Lehren lediglich Lebensmodelle für moderne Menschen seien. Es gibt einen Theologieprofessor, der viel von sich reden gemacht hat. Er heißt Lüdemann, Gerd Lüdemann. Er lehrt seine Studenten immer noch, dass nur 15% der Aussagen Jesu im Neuen Testament wahr seien. Ein Mann, der lange Zeit von Kirchensteuermitteln bezahlt wurde. Er lehrt die Studenten, die Theologie studieren und Religionslehrer werden wollen, nur 15% der Aussagen in der Bibel seien wahr. Verstehen Sie, was da vor sich gegangen ist? Es ist dem Feind gelungen, das Vertrauen auf Gottes geschriebenes Wort gründlich und nachhaltig zu zerstören. Das bibelkritische Denken beherrscht heute alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die Presse, das Radio, das Fernsehen, die moderne Literatur, alle stoßen in das gleiche Horn und vermitteln uns so unterschwellig, ihr werdet doch nicht als wissenschaftlich denkende moderne Menschen noch der Bibel glauben wollen, oder? So wird uns das ständig untergeschoben. Das Ergebnis dieser verhängnisvollen Entwicklung hat ein Universitätsprofessor seinen Studenten mit einem Satz präsentiert. Meine Herren, es wackelt alles. Es wackelt alles. Es gibt keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Es gibt keine Wahrheit mehr. Es gibt keinen festen Grund mehr. Es gibt nichts absolut Verlässliches mehr. Jeder hat seine Wahrheit. Jeder hat seine Meinung und so weiter. Meinungen dürfen wir schon eigene haben. Aber man lehnt es ab, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Alles sei relativ und relativierbar. Vielleicht verstehen die Kinder noch nicht alle, was relativ ist. Ich erkläre das manchmal, meinen Kindern jedenfalls habe ich es so erklärt. Ich hoffe, ich drehe aber jetzt niemand zu nahe. Man kann das ganz einfach so sagen. Ein Haar auf dem Kopf ist relativ wenig, oder? Aber ein Haar in der Suppe ist relativ viel, oder nicht? Das ist also relativ, das kommt darauf an, wie man es sieht. Und so sagen die Leute, es ist alles relativ, es ist, muss alles irgendwie in Beziehung gesetzt werden, aber es gibt nichts Absolutes mehr. Der Mensch in seinem Hochmut, in seiner Hybris, wie man sagt, in seinem grenzenlosen Hochmut, hat sich über Gott und über sein Wort erhoben. Die Philosophen des Aufklärungszeitalters haben die Vernunft zum Maß aller Dinge gemacht und seitdem bildet sich das stolze Menschlein ein, beurteilen zu können, was Gott gesagt haben könnte und was nicht. Der Mensch will darüber befinden. Und dieser Geist des Unglaubens ist heute so weit verbreitet, dass unsere Zeitgenossen bereit sind, alles und jedes zu glauben. Es darf bloß nicht in der Bibel stehen. Dann muss man sehr kritisch werden, ja? Dann muss man viele Fragezeichen machen und genau die Sache anschauen. Sonst kann man alles glauben. Bild-Zeitung, kein Problem. Auflagenstärkste Zeitung in Europa. Zwischen 15 und 20 Millionen Exemplare jeden Tag. Das kann man glauben. Obwohl jeder weiß, was die zum Teil da zusammenfantasieren, was die an den Haaren herbeiziehen, was die da manchmal zusammen lügen in diesem Blatt. Das kann man lesen und glauben, gell? Kein Problem. Und Erich von Däniken, der Schweizer Volksverdummer, hat mit seinen Weltraumfantastereien über das Bermuda-Dreieck und diese Fantastereien den größten Bucherfolg seit dem Zweiten Weltkrieg. Über 50 Millionen Bücher hat dieser Mann verkauft. Jemand, der in der Schweiz wegen Urkundenfälschung und anderer Delikte 20 Monate im Gefängnis saß. Dem kann man glauben, kein Problem. Aber mit der Bibel, oh, da muss man sehr kritisch sein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wer weiß, was da in die Bibel hineingekommen ist. Merken Sie, was da passiert ist? Das ist doch nicht neutral. Da war einer am Werk, der Feind, der Teufel. Es ist ihm gelungen, auf der ganzen Linie die Menschen in Zweifel zu bringen und ihnen das Vertrauen zu zerstören auf das Wort Gottes. Wir wollen gar nicht so weit weggehen. Ich weiß nicht, wie hier heute Abend jeder Einzelne steht zur Bibel. Wie stehen wir zum geschriebenen Wort Gottes? Kennen wir die Bibel? Haben wir schon einmal die Bibel gelesen, wir Älteren, die wir hier sind? Haben wir sie schon einmal gelesen, von vorne bis hinten, die ganze Bibel? Ich frage jetzt nicht, ich möchte niemand beschämen, aber ich wäre fast in Versuchung, mal zu fragen, wer schon einmal die ganze Bibel durchgelesen hat. Ich bin schon sicher einige, aber man kann sich ja mal selber die Antwort darauf geben. Und vertrauen wir auch dem Wort Gottes? Ist es für uns wirklich klar? Die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat geredet und er hat uns das gegeben, damit wir ein Kursbuch zum Leben haben und damit wir wissen, wie wir in die Ewigkeit kommen können. Oder hat der Geist der Kritik doch auf irgendeine Weise in unsere Herzen Eingang gefunden? Dietrich Bonhoeffer, der spätere Märtyrer, war auch ein hochgebildeter evangelischer Theologe. Auch er hatte lange Zeit seines Lebens leider nicht die rechte Stellung zur Schrift gehabt, was man heute noch in manchen seiner frühen Bücher feststellen kann. Aber dann wurde er ja verhaftet, weil er auch am Widerstand teilgenommen hatte gegen Hitler. Politisch motiviert wurde er verhaftet und kam ins Gefängnis, ins KZ. Und in der Zeit hat er sich sehr, sehr intensiv mit der Bibel beschäftigt, viel gelesen in der Bibel. Und dann schrieb er kurz vor seiner Hinrichtung einen Brief an seinen Schwager, Professor Dr. Rüdiger Schleicher. Und in diesem Brief ging er auf sein neu gewonnenes Verhältnis zur Bibel ein. Hören Sie einmal, was Bonhoeffer schreibt vor seiner Hinrichtung. Du fragst, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben? Und wo sind die letzten Autoritäten eines solchen Lebens? Ich will dazu ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort ist auf alle unsere Fragen. Die Bibel allein. Nur wenn wir es wagen, uns so auf sie einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. So lese ich nun die Bibel. Ich frage jede Stelle, was sagt Gott hier zu mir? Und seit ich gelernt habe, die Bibel so zu lesen, und das ist noch gar nicht so lange her, bekennt er, wird sie mir täglich wunderbarer. Ich lese morgens und abends darin, oft auch noch über den Tag. Er hatte ja viel Zeit, ja. Es mag sein, dass das eine sehr einfache Sache ist, aber du glaubst gar nicht, wie froh man ist, wenn man von den Holzwegen so mancher Theologie wieder zurückgefunden hat zu diesen einfachen Sachen. Und dann schließt er mit einem Satz, den möchte ich gerne jedem von uns ins Herz hineinbrennen. Er sagt am Ende dieses Briefes, es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Ob wir diesem Wort trauen wollen, wie keinem anderen im Leben und im Sterben. Und wir werden erst dann froh und ruhig werden, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Hast du diese Entscheidung getroffen, mein lieber Zuhörer? Bist du bereit, der ganzen Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt zu vertrauen? Dem biblischen Schöpfungsbericht? Oder glaubst du wirklich, dass wir veredelte Affen sind? Es ist so seltsam. Die Menschen von heute wollen lieber veredelte Affen sein als gefallene Sünder. Aber die Bibel sagt, wir sind Geschöpfe Gottes. Gefallen, in Sünde und Schuld, erlösungsbedürftig. Wir brauchen Erlösung und wir können Erlösung finden durch Jesus Christus. Glaubst du den biblischen Schöpfungsbericht? Glaubst du, dass das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist? Glaubst du, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde? Glaubst du den Wundern Jesu und der Apostel? Glaubst du auch den prophetischen Aussagen der Bibel, die in die Zukunft gerichtet sind, wo das bisher nicht der Fall war? Da beuge dich unter deinen Unglauben. Bekenne vor Gott, dass der Geist der Bibelkritik und des Zweifels in deinem Herzen Raum gewonnen hatte. Und dann verlass deinen Holzweg, wie immer er aussieht, und vertraue dem göttlichen Wort. Weißt du, ich möchte dir sagen, die Bibel ist absolut vertrauenswürdig, denn sie ist von Gottes Geist durchweht. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, wie das die Mormonen behaupten von ihrem Buch Mormon, das sei vom Himmel gefallen. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, das behauptet sie nicht. Das steht an keiner Stelle. Nein, Gott hat circa 40 verschiedene Menschen in einem Zeitraum von etwa 1600 Jahren benutzt, um uns seinen Willen mitzuteilen. Darunter waren hochgebildete Leute wie Mose, der in allen Künsten der Ägypter ausgebildet worden war. Als Mose seine 5 Bücher Mose schrieb, standen die ältesten Pyramiden schon eine ganze Weile. Mose war hochgebildet, oder der Arzt Lukas, oder der einfache Bauer Amos, oder die Fischer Petrus und Johannes vom See Genezareth. Alles Männer, die Gott gebrauchte, um Teile der Bibel zu schreiben. Und sie alle hatten eines gemeinsam. Sie schrieben nicht ihre klugen Gedanken oder ihre religiösen Meinungen. Sie schrieben das, was Gott ihnen eingab. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, haben wir zu Beginn gelesen. Inspiriert, sagt die lateinische Bibel. Eingegeistet, wörtlich übersetzt. Gottes Geist hat die Menschen, die geschrieben haben, beeinflusst, sodass sie fehlerlose, irrtumslose Dinge aufschrieben, die ewige Gültigkeit haben. Bitte stell dir diesen Vorgang der Inspiration nicht falsch vor. Das war keine mechanische Inspiration, dass der Paulus dort saß und dann musste er plötzlich schreiben, plötzlich bewegte sich sein Arm und er musste Dinge niederschreiben, wie es bei dem Schriftmedium Jakob Lorber der Fall war. Der setzte sich hin und plötzlich wurde sein Arm bewegt und dann schrieb er innerhalb von 10 Minuten so viele Worte auf eine Seite oder mehrere Seiten, dass seine Frau weiß ich wie viele Wochen brauchte, um das alles sauber ins Reine zu schreiben. Und er behauptete, er hätte eine Offenbarung bekommen aus der anderen Welt. Der war ein Schreibmedium, der hatte eine mechanische Inspiration, da wurde der Arm geführt. Und sowas macht niemals der Heilige Geist, niemals. Bei den Autoren der Bibel war es ganz anders. Da wurde nicht der Arm bewegt, sondern die schrieben und sie schrieben die Dinge nieder. Und man kann ihre Persönlichkeit erkennen. Paulus schreibt anders als Johannes, Mose schreibt anders als Amos. Man kann die Persönlichkeit des Schreibers erkennen an dem, was sie schrieben. Und doch hat Gott da hineingewirkt und uns ewig gültige Worte gegeben. Worte des ewigen Lebens, wie der Chor vorhin gesungen hat, die jungen Leute. So bezeugt uns das die Bibel. Petrus schreibt: Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern von dem Heiligen Geist getrieben oder geführt oder geleitet, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und wir können hinzufügen, auch geschrieben. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther: Wir reden davon, was uns von Gott geschenkt ist, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Der Geist, der Heilige Geist, hat bis in die Wortwahl hinein die Autoren der Bibel geleitet und gelehrt. Das ist das Wunder der Bibel. Darum ist die Bibel unvergleichlich gegenüber allen anderen von Menschen geschriebenen Büchern. Sie ist kein Menschenwerk, sondern sie ist Gottes Werk. Sie ist irrtumslos und sie besitzt göttliche Autorität. Und darum haben unsere Väter gesagt: Richte dich nach der Schrift, denn du wirst nach der Schrift gerichtet. Richte dich nach der Schrift, denn du wirst nach der Schrift gerichtet. Bitte lassen Sie sich nicht von dem Gerede verunsichern, es gäbe doch so viele Übersetzungen und da seien doch bestimmt auch Abschreibfehler passiert. Ich darf Ihnen sagen, dass die einzelnen hebräischen und griechischen Handschriften mit allergrößter Sorgfalt abgeschrieben wurden. Es gab sogar eine Gruppe von Männern, die sogenannten Masoreten, die nichts anderes taten, als mit äußerster Akribie, mit äußerster Sorgfalt, Buchstaben, Silben und Worte zu schreiben. Und wenn sie eine Seite geschrieben hatten, dann wurden alle Buchstaben gezählt. Und wenn da etwas nicht stimmte, dann musste die Seite zerrissen werden. Und wenn es Stunden gedauert hatte, sie zu schreiben. So sorgfältig wurde die Bibel überliefert. Wo hat es das sonst gegeben? Mit welchem anderen Buch? Und dann haben vielleicht auch einige von Ihnen gehört von den sogenannten Qumran-Funden. 1947, vor nun schon 55 Jahren, da hat ein Hirtenjunge in der Nähe vom Toten Meer, in den Höhlen von Qumran, Schriftrollen entdeckt, die waren in Tonkrügen aufbewahrt worden. Die waren so alt, das war eine Sensation damals, denn man konnte zum Beispiel eine Rolle des Propheten Jesaja dort finden aus dem Jahr 200 vor Christus. Die älteste Jesaja-Rolle, die man bis dahin hatte, stammte aus dem Jahr 900 nach Christus. Und diese nun aus 200 vor Christus. Da lagen mehr als 1000 Jahre dazwischen der Überlieferung, wo die Bibel abgeschrieben worden waren. Rolle für Rolle, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe. Und dann legte man die Jesaja-Rolle nebeneinander. Und man kam aus dem Staunen nicht heraus. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen, obwohl 1000 Jahre, mehr als 1000 Jahre Überlieferung dazwischen lagen. So hat Gott gewacht über seinem Wort. Gott hat uns die Bibel gegeben und er hat darüber gewacht, dass sie uns erhalten blieb. Wir können ganz sicher sein, dass da nichts hineingekommen ist, was da nicht hineingehört. Und dass auch nichts fehlt von dem, was drin sein sollte. Denn an anderer Stelle sagt Gott, forsche im Buch des Herrn und lest, es fehlt nicht eins von diesen, keins vermisst das andere. Denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Ich bin überzeugt, dass das eine Aussage ist über die Entstehung der Bibel, über das Zusammenbringen der einzelnen biblischen Bücher, die über einen Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben worden waren. Heute haben wir es in einer Bibel, Altes und Neues Testament, 66 Bücher von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Gottes Wort, Gottes heilige Schrift. Nun haben wir ein bisschen nachgedacht über die Entstehung der Bibel und über ihre Glaubwürdigkeit. Aber alles, was ich gesagt habe, sind mehr oder weniger äußere, formale Argumente. Es ist vielleicht für den einen oder anderen noch zu wenig, um wirklich überzeugt zu sein von dem göttlichen Ursprung der Bibel. Vielleicht hat der Mann recht, der das so sagt, sagen Sie jetzt, vielleicht stimmt das, was der Redner heute Abend sagt, aber das ist zu wenig. Sie müssen völlig überzeugt werden, Sie müssen selbst überzeugt werden, innerlich überzeugt werden, von dem göttlichen Charakter der Bibel. Und es geht nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg, als dass Sie selbst die Bibel lesen. Man kann nicht zu der festen Überzeugung kommen, dass die Bibel Gottes Wort ist, ohne die Bibel selbst zu lesen. Es sei denn, man ist blind und kann sie nicht lesen, oder man lebt in Ländern der Verfolgung, wo die Bibel weggenommen wurde oder noch gar nicht hingelangt ist, dann natürlich nicht. Aber sonst, man muss die Bibel lesen, selber lesen. Und ich möchte Ihnen Mut machen, wenn hier heute Abend Menschen sind, die ehrlich sagen müssen, ich habe ja noch nicht mal das Johannesevangelium ganz gelesen und noch nicht mal das Matthäusevangelium gelesen, noch nicht mal das ganze Neue Testament gelesen. Das ist weniger als ein kleines Buch. Das ist nicht viel mehr als so ein Roman, den man an jeder Ecke kaufen kann. Das hat man innerhalb von wenigen Tagen gelesen, wenn man wollte. Das Neue Testament. Ich möchte Sie wirklich bitten, lesen Sie die Bibel. Lesen Sie die Bibel. Und lesen Sie mit dem Gebet, Herr, offenbare dich mir. Zeig dich mir. Zeig mir, ob du der lebendige Gott bist. Zeig mir, wer du bist. Und zeig mir, was du für mich getan hast. Wenn wir so die Bibel lesen, dann werden wir zum Glauben kommen. Ganz gewiss. Dann wird sich Gott offenbaren. Denn Jesus hat gesagt, wer den Willen Gottes tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht. Man wird es erkennen. Wenn man aus der Wahrheit ist, hört man Gottes Stimme, durch das Wort der Bibel. Und wenn Sie so lesen, dann wird die Bibel auch ihre Wirkung entfalten an Ihrem Leben, an Ihrem Herzen. Denn Gottes Wort wirkt. Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert mit zwei scharfen Kanten. Es dringt hindurch, bis dass es scheidet. Seele und Geist, Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottes Wort wirkt. Ein Eingeborener in Afrika bekam zum ersten Mal eine Bibel in die Hand. Er konnte lesen und schreiben und dann las er die Bibel. Er bekam sie von einem Missionar und nach einigen Wochen traf er den Missionar wieder und er fragte ihn, na, wie geht's dir mit deiner neuen Bibel? Und dann antwortete dieser eingeborene Missionar, dieses Buch macht Löcher in mein Herz. Haben wir ihn verstanden? Dieses Buch macht Löcher in mein Herz. Er wollte sagen, es trifft mich, es durchbohrt mich. Es stellt mich ins Licht. Es deckt Dinge auf in meinem Leben. Es zeigt mir, wie ich bin. Vielleicht ist das einer der Hauptgründe, warum so wenige Menschen die Bibel lesen. Die Bibel ist wie ein Spiegel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie deckt auf, sie ist wie ein Schwert. Sie kann Löcher in unser Herz machen. Sie schärft unser Gewissen. Und auf einmal sehen wir, wie wir wirklich sind. Dass wir Sünder sind. Dass wir böse sind. Dass wir Gottes Gebote übertreten haben, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir nicht vor einem heiligen Gott bestehen können mit unserem Leben. Das alles werden wir sehen, wenn wir in der Bibel lesen. Vielleicht nicht gleich am ersten Tag, aber nach einiger Zeit, wenn wir aufrichtig lesen, wird die Bibel ihre Wirkung entfalten an unserem Herzen. Und vielleicht sind heute Abend hier einige Leute, in deren Herzen sind Löcher. Vielleicht sind einige hier, deren Herz sieht aus wie ein Schweizer Käse, voll mit Löchern, die die Bibel gemacht hat, wo die Bibel Schuld aufgedeckt hat. Wir haben vorhin gelesen, wie Paulus schreibt, dass die Bibel überführt, dass sie Schuld aufdeckt und dass sie uns zeigt, dass wir verloren sind. Vielleicht sind einige, deren Herzen sind in dieser Weise schon bearbeitet worden. Gottes Wort und Gottes Geist hat gewirkt und nun haben sie erkannt, so wie sie sind, so können sie nicht zu Gott kommen. Und da ist Bangigkeit, da ist Angst vor dem Tod, da ist Angst vor Gottes Gericht. Was wird mit mir sein, wenn ich einmal vor dem Richterthron Gottes stehe? Wie soll ich da bestehen? Ich habe doch gesündigt, ich habe Gottes Gebote übertreten, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich war unrein in Gedanken und Worten und Taten. Gott war nicht immer an erster Stelle in meinem Leben. Ich habe meine Eltern nicht geehrt. Ich war ihnen nicht gehorsam. Ich habe betrogen. Es gab Untreue in meinem Leben, meinem Ehepartner gegenüber. Es gibt Schuld in meinem Leben. Weißt du, dass es in Gottes Augen aber der größte Hochmut ist, wenn du bisher sein Wort verachtet hast? Wenn du vielleicht sogar die Bibel kritisiert hast, vielleicht nur im Stillen in deinem Herzen, vielleicht sogar öffentlich vor anderen. Weißt du, wenn du vielleicht Jahre oder Jahrzehnte deines Lebens gelebt hast, ohne in der Bibel zu lesen, obwohl du zu Hause Bibeln hast, dann bist du ein ganz hochmütiger und stolzer Mensch in Gottes Augen. Denn damit hast du bewiesen, dass du ohne Gott mit deinem Leben zurechtkommen konntest. Du brauchtest Gottes Wort nicht, das Weg sein will, das Licht sein will auf unserem Wege, wie es am Eingang hieß. Du brauchtest die Bibel nicht, du konntest deine Entscheidungen so treffen. Du brauchtest nicht bei der Berufswahl fragen, du brauchtest nicht bei der Partnerwahl fragen, du brauchtest nicht bei diesem und jenem fragen. Du konntest ohne die Bibel leben. Du hast deine Entscheidungen selber getroffen, ohne nach Gottes Wort und Willen zu fragen. Das ist Hochmut. Das ist Stolz. Und die Bibel sagt, den Stolzen kennt Gott nur von Ferne. Indem du die Bibel vernachlässigt hast, hast du bewiesen, dass du ohne Gottes Nahrung und ohne seine Leitung zurechtkommen wolltest. Du bist ein stolzer und hochmütiger Mensch. Auf diesem Weg gehst du Gottes Gericht entgegen. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Dass der Mensch diesen Weg verlässt, dass er diesen Hochmut und diesen Stolz ablegt, dass er seine Knie beugt vor Gott und sagt, Herr, ich habe verstanden, dein Wort ist die Wahrheit. Vergib mir allen laschen Umgang mit der Bibel. Vergib mir, dass ich dein Wort missachtet habe, dass ich es ignoriert habe, links liegen ließ. Vergib mir, dass ich ohne dein Wort gelebt habe. Das soll von heute an anders werden. Die Bibel sagt, dein Wort, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für solche Sünder wie mich gestorben ist. Für Menschen, die hochmütig und stolz waren und die Gebote Gottes übertreten haben. Und ich möchte meine Schuld vor dir bekennen. Und ich möchte glauben, dass Jesus Christus am Kreuz auch für diese Sünden bezahlt hat. Dass sein Blut ausreicht, um diese Sünden wegzutilgen und zu vergeben vor deinem Angesicht. Ich möchte dich bitten, so zu beten, so zu Gott zu kommen und dein Leben Christus anzuvertrauen. Kehre um von ganzem Herzen und beginne ein Leben mit und nach Gottes Wort. In meiner kleinen Gideon-Bibel, die ich immer im Handschuhfach meines Autos liegen habe, wenn ich einmal Krankenhausbesuche mache oder manchmal auch Anhalter mitnehme und ihnen etwas vorlesen möchte, dann brauche ich meine kleine Gideon-Bibel. Da steht drin, die Bibel ist eine Quelle des Reichtums, ein Paradies der Herrlichkeit und ein Strom der Freude. Sie ist dir in diesem Leben gegeben und sie wird im Gericht geöffnet werden. Sie legt uns höchste Verantwortung auf, wird aber auch die größte Mühe lohnen und alle die verurteilen, die mit ihrem heiligen Inhalt spielen. Finde ich großartig ausgedrückt. Glaubst du der Heiligen Schrift, mein lieber Freund? Glaubst du der Schrift? Liest du in Gottes Wort? Lebst du nach der Bibel? Ist die Bibel für dich Lebensbuch geworden? Nicht nur Lehrbuch, sondern Lebensbuch? Könntest du sagen, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe ihn aller Habe und im größten Reichtum für? Könntest du sagen, so wie die Salzburger vor 270 Jahren, die man vor die Frage stellte, vor die Wahl stellte, ihre Heimat zu verlassen und ihre Bibel zu behalten oder ihre Heimat zu behalten und ihre Bibel abzugeben? Wie würdest du wählen, wenn du vor einer solchen Wahl stehen würdest? Hast du deine Bibel lieb? An deinem Verhältnis zur Schrift entscheidet sich das Glück deines Lebens und das Schicksal deiner Ewigkeit. Ich möchte dich sehr ermutigen, heute Abend dein Vertrauen auf das geschriebene Wort Gottes zu setzen und zu beginnen, darin zu lesen und zu beten, Herr, offenbare dich mir, zeige dich mir, ich will dich finden. Und wenn du weißt, die Bibel ist die Wahrheit, wenn du das alles schon kennst, wenn du das von Kindesbeinen vielleicht ankennst, aber Christus ist noch nicht in deinem Leben, dann nimm ihn auf. Dann warte nicht länger. Dann bekehre dich und gib Christus dein Leben. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal diesen Satz von Bonhoeffer erwähnen, den ich vorhin zitiert habe, in der Mitte dieses Vortrags. Da sagt Bonhoeffer vor seiner Hinrichtung, es bleibt also nichts als die Entscheidung, ob wir dem Wort der Bibel trauen wollen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben. Und ich glaube, wir werden erst dann recht froh und ruhig werden können, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Heute Abend geht es um diese Entscheidung. Hast du diese Entscheidung getroffen, der Bibel zu vertrauen, dein Leben darauf zu wagen, wie keinem anderen Wort im Leben und im Sterben? Wenn nein, trifft diese Entscheidung nicht, weil ich das gesagt habe heute Abend. Das wird nicht genügen, das wird nicht halten. Und wenn hier 100 Leute wären, die das sagen würden, jawohl, die Bibel ist Gottes Wort, ich vertraue auf das Wort Gottes, so wie diese Witwe, von der wir vorhin hörten, die im Zug saß und ihre Bibel ließ. Es genügt nicht, wenn andere das sagen, du selbst musst zu dieser Überzeugung kommen. Und ihr Kinder und Jugendlichen, die ihr hier seid, es ist zu wenig, dass eure Eltern und Großeltern mit der Bibel leben. Das genügt nicht. Ihr selber müsst zu der Überzeugung kommen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und es wird nicht anders gehen, als dass ihr die Bibel selber lest. Möglichst jeden Tag. Ich glaube, hier sind einige, die diese Entscheidung noch treffen müssen, die wirklich vor Gott in einer stillen Stunde sagen müssen, Herr, ich will deinem Wort glauben. Und weil dein Wort sagt, dass man sich bekehren muss, dass man ohne Bekehrung nicht in den Himmel kommt, weiß ich, auch ich muss mich noch bekehren. Ich bin noch nicht bekehrt. Das weiß doch jeder, der aufrichtig ist, ob er sich bekehrt hat oder nicht. Das weiß jeder von uns. Es werden aber keine im Himmel sein, kein einziger, der sich nicht bekehrt hat. Es genügt nicht, wenn du zu dieser oder jener Kirche gehörst, zu dieser oder zu einer anderen. Das genügt nicht. Es genügt nicht, wenn du eine Bibel zu Hause hast. Es genügt nicht, wenn du ab und zu in den Gottesdienst gehst. Das alles ist so wenig. Jesus Christus muss in deinem Leben sein. Er will in dein Leben kommen. Er will der Herr und Retter deines Lebens werden. Und darum lade ich auch schon an diesem ersten Abend ein. Wenn hier Menschen sind, die Fragen haben zur Bibel, wirkliche, ehrliche, aufrichtige Fragen. Wenn hier Menschen sind, die vielleicht sagen, ich glaube Gottes Wort, aber ich weiß, dass ich noch nicht bekehrt bin. Ich möchte mich ja gerne bekehren, aber ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich brauche Hilfe dabei. Die lade ich natürlich in besonderer Weise ein, zu kommen und ein Gespräch zu suchen. Ich werde hier wohnen, nicht hier in Heudensbach, aber drüben in Almersbach, bei Familie Jansen. Ich bin hier, ich habe Zeit bis Mitternacht. Ich kriege dann einen Schlüssel, ich kann dann reinschleichen. Die Jansens werden dann schon schlafen und die werde ich gar nicht stören. Ich habe Zeit heute Abend und auch an den folgenden. Ich möchte es einfach anbieten. Ich möchte sagen, nutzen Sie die Gelegenheit zum Gespräch. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen alle Fragen beantworten kann, aber ich werde es nach bestem Wissen und Gewissen versuchen und unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich werde nachher, wenn hier die Veranstaltung zu Ende ist, hinausgehen, eine Treppe hoch und gerade durch, da ist das Jugendzimmer, der Jugendraum, wo die Jugendlichen sonst sind. Dort werde ich sein, jeden Abend, und dort kann man mich sprechen. Ich möchte Ihnen einfach dieses Angebot machen. Nun wollen wir zusammen aufstehen und beten. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein redender Gott, der sich geoffenbart hat, der gehandelt hat. Herr, wir wollen dich anbeten, weil du der Schöpfer bist. Du hast diese Welt geschaffen, das ganze Weltall und auch jeden Menschen. Wir wären nicht da, wenn nur der Zufall verantwortlich wäre. Du hast uns gemacht. Danke, Herr, dass es die Bibel gibt, wo uns das alles beschrieben wird. Danke, dass die Bibel uns sagt, dass du uns lieb hast. Dass du jeden Menschen mit ewiger Liebe liebst. Herr, ich danke dir, dass ich keinen einzigen ungeliebten Zuhörer vor mir habe heute Abend, dass sie alle mit der gleichen Liebe geliebt sind. Und dass du aber möchtest, dass wir deinem Wort vertrauen und dass wir Christus aufnehmen in unser Leben. Herr, ich danke dir für jeden meiner Zuhörer, der das schon getan hat, der mit dir und für dich lebt. Ich möchte aber auch bitten für die, die noch nicht errettet sind, die genau wissen, dass sie sich noch nie bekehrt haben, die vielleicht dachten, es geht auch ohne, oder die das vor sich herschieben. Herr, ich möchte dich bitten, gib ihnen den Mut, sich zu bekehren in diesen Tagen, ob es zu Hause ist oder hier in diesem Haus. Herr, ich möchte dich bitten, gib auch Menschen den Mut, zur Aussprache zu kommen und gib uns auch den Mut, noch andere Menschen persönlich einzuladen. Wir danken dir für diesen ersten Abend und bitten dich auch für den Fortgang dieser Vortragsreihe. Offenbare dich und bring du Menschen aus der Finsternis ins Licht und aus dem Tode ins Leben. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen. Bevor uns der Chor singt, möchte ich noch sehr herzlich für morgen Abend einladen. Morgen Abend, Donnerstag, wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Religion oder Evangelium. Wir wollen einmal darüber nachdenken, was das Einzigartige ist am Evangelium Und ich möchte versuchen, das Evangelium so einfach und verständlich zu erklären, so herauszuarbeiten, gerade auch im Kontrast zu den Religionen, dass es hoffentlich jeder verstehen wird. Auch die Kinder. Ich freue mich, wenn Kinder mitkommen. Ich weiß, morgen ist noch Schule und übermorgen, aber die Kinder dürfen ruhig kommen. Auch die Kinder können sich schon bekehren. Die Jugendlichen, die Älteren. Es dürfen auch Menschen kommen, die das Deutsche noch nicht so gut verstehen. Es wird übersetzt in Russisch. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie einladen. Sie sehen, dass wir noch Plätze haben. Es sind noch freie Stühle. Und schade um jeden freien Stuhl. Schade drum. Wenn Sie Leute eingeladen hatten für heute Abend und Sie sehen, sie sind nicht da, rufen Sie nachher an, wenn Sie nach Hause kommen. Rufen Sie an und sagen, ja, wo warst du denn heute Abend? Du hast doch versprochen zu kommen. Wo warst du denn? Wenn du die Chorlieder gehört hättest und das Anspiel und die Botschaft, das war ein wertvoller Abend. Schade, dass du ihn versäumt hast. Ich habe dir eine Kassette mitgebracht. Aber morgen Abend hole ich dich ab. Ich komme um 6:45 oder um 7 und hole dich ab und nehme dich mit. Bitte, die Leute haben es vielleicht gar nicht böse gemeint. Sie haben es vergessen. Es kommt so viel Einladungen und Veranstaltungshinweise in unsere Häuser. Sie haben es vergessen und haben gesagt, ach, hat das schon angefangen? Ich dachte, das fängt erst nächste Woche an und nächste Woche ist es vorbei. Jetzt will der Herr Menschen zu sich ziehen durch sein Wort. Darum bitte ich Sie, rufen Sie Leute an, holen Sie Leute selber ab, bringen Sie Menschen morgen Abend mit hierher. Es geht nicht darum, dass wir hier einen Besucherrekord aufstellen wollen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass Menschen das Wort Gottes hören. Dieses Wort, Wort des ewigen Lebens, damit sie zum Glauben kommen und errettet werden.